CCS, was ist das? Der Infopodcast des Forschungsverbundes Geostore aus CDA Mare. Mein Name ist Christine Hamann. Heute Monitoring. Monitoring ist die Überwachung oder auch Beobachtung eines Vorhabens. Ziel des Monitorings bei CCS ist es, das Verhalten des CO2 in der Lagerstätte zu verstehen und zu prüfen, ob es mit den erstellten Modellen übereinstimmt und ob es sich innerhalb der Grenzen der definierten Lagerstätte bewegt. Ein Monitoring-Konzept ist demnach ein Instrument, um die Speicherung von CCS sicherer zu machen. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Professor Dr. Klaus Wallmann, dem Koordinator von Geostore. Klaus, was sind die ersten Schritte, um eine sichere Speicherung zu gewährleisten?
Zuerst muss man eigentlich einen möglichst gut geeigneten Standort auswählen.
Und was ist ein guter Standort?
Man braucht also zum einen die Sandsteinformation, in der das CO2 verpresst werden soll. Die muss möglichst durchlässig sein, sodass man da leicht das CO2 reinkriegt. Und dann braucht man oben drüber mächtige Tonschichten, die eben verhindern, dass das CO2 aufsteigt und oben rauslecken kann. Am besten ist es so, dass man sich Stellen aussucht, wo sich diese Sandsteinformationen auffüllen, sodass, wenn man diese Formation von oben befüllt, sie im Wesentlichen an das CO2 im Wesentlichen an Ort und Stelle bleibt und sich nicht unkontrolliert horizontal ausbreiten kann.
Und was passiert dann, nachdem man ein Standort ausgewählt hat?
Ja, also nachdem man einen guten Standort hat, muss man gucken, wo liegt der überhaupt? Passt das irgendwie in die Raumplanung? Man wird sicherlich in Deutschland diesen Standort nicht direkt an der Küste wählen, weil wir da den Nationalpark Wattenmeer haben. Man wird also weiter weggehen von der Küste. Und dann muss man prüfen, ob es andere Nutzungen gibt. Gibt es da schon andere Pläne, dieses Gebiet zu nutzen? Gibt es da Konflikte in der Nutzung oder nicht? Das heißt, man muss in die Meeresraumplanung einsteigen und schauen, ob man entweder ein Gebiet findet, wo noch keine Nutzung vorliegen, oder ein anderes Gebiet, wo vielleicht das Feld schon genutzt wird, aber wo die Nutzung gleichzeitig auch für CO2-Speicherung möglich ist.
Wir brauchen also einmal einen guten Standort, das heißt eine Sandsteinformation, die von einer Tonschicht umgeben ist, und dann möglichst einen Standort mit geringen oder keinen Nutzungskonflikten, beziehungsweise einen Standort, bei dem die Nutzungskonflikte ausgeräumt werden können. Wenn wir das haben, was passiert denn als nächstes?
Als nächstes wird dann der geologische Untergrund ganz genau untersucht und kartiert. Was man dazu braucht, ist vor allen Dingen Seismik. Das heißt, es ist also ein Verfahren, mit dem man am Ende ein dreidimensionales Bild des Untergrunds erzeugen kann. Und man braucht auch Bohrungen, Erkundungsbohrungen, um diese Gesteinsschichten möglichst genau zu charakterisieren. Wenn man das alles hat, dann macht man numerische Simulationen, bei der dann gerechnet wird, wie das CO2 sich da eigentlich im Untergrund ausbreitet, wie der Druck sich ändern wird, ob es Schwachstellen gibt in dem Speicher, an dem was rauskommen könnte, wo sind die Positionen, wo es zu Leckagen kommen könnte. Alles das muss man dann bei dieser Exploration, also bei der Erkundung des Speichers, möglichst gut und genau machen.
Das heißt, man macht sich aufgrund der erhobenen Daten, der seismischen Daten, erstmal ein genaueres Bild von dem Speicher im Untergrund.
Genau.
Und was passiert dann als nächstes?
Anschließend muss man dann einen Plan entwerfen für die Speicherüberwachung, das heißt also für das Monitoring.
Wie sieht so ein Monitoringplan aus? Welche Elemente muss der enthalten?
Der erste wichtige Schritt ist, dass man die Formation genau untersucht, bevor man überhaupt anfängt zu verpressen. Das nennt sich dann also eine Baseline-Studie. Die hat verschiedene Elemente. Zum einen wird man untersuchen müssen, wie groß ist eigentlich die natürliche Seismizität in dem Gebiet. Das heißt, wie häufig gibt es da Erdbeben? Welche Stärke haben die? Das ist ein wichtiges Element. Dann muss man untersuchen, wie groß ist eigentlich der Druck in der Speicherformation, bevor man anfängt, irgendwas zu verpressen. Und dann muss man den Meeresboden oberhalb der Speicherformation mithilfe von verschiedenen Verfahren flächendeckend vermessen, um herauszufinden, ob dort schon Erdgas am Meeresboden austritt. Falls man da schon heute dann Erdgasleckagen hat, bevor überhaupt CO2 verpresst worden ist, dann muss man die Erdgasleckageraten sehr genau quantifizieren, also bestimmen, wie viel kommt da eigentlich raus pro Zeit, und auch die natürliche Variabilität dieser Austrittsraten genau erfassen. Und dann muss man schließlich noch das Ökosystem am Meeresboden genau charakterisieren, herausfinden, ob dort bestimmte Arten auftreten, die besonders empfindlich auf CO2-Leckage reagieren könnten, und ob es dort besonders schützenswerte Arten gibt.
Zusammengefasst bedeutet das, man macht sich also in einem ersten Monitoring-Plan oder in einem ersten Schritt ein Bild von der aktuellen Situation, also von einer Baseline-Studie, so übersetzt. Man schaut sich an, ob es bereits Seismizität, also sowas wie Mini-Erdbeben gibt, dann wie ist der aktuelle Druck, bevor man anfängt, CO2 zu speichern. Gibt es bereits in der Region Erdgasaustritte am Boden und wenn ja, wie viel? Und wie sieht das Ökosystem an dem Ort aus, wo man CO2 speichern will? Und wenn man das alles erfasst hat, wie sieht dann die Überwachung, also das Monitoring während des Speicherbetriebes aus?
Ja, da gibt es vier wichtige Punkte. Der wichtigste ist eigentlich der Druck. Beim Verpressen wird ja der Druck in der Sandsteinschicht, in der man das verpresst, erhöht. Und je stärker der Druck ansteigt, desto riskanter ist die ganze Geschichte. Der zweite Punkt sind die Erdbeben. Die können eben dann ausgelöst werden, wenn der Druck zu stark ansteigt, unten in der Speicherformation. Der dritte Punkt ist herauszufinden, ob das CO2 sich wirklich so im Untergrund verteilt, wie bei den numerischen Modellen vorhergesagt. Und der vierte Punkt ist dann zu schauen, ob direkt oben am Meeresboden CO2 entweicht, zum Beispiel an alten Bohrlöchern.
Kommen wir zum ersten Aspekt des Monitorings, den Druck. Die Überwachung des Drucks ist ja sehr wichtig. Das hatten wir auch schon in der Folge zu Leckagen besprochen. Wie wird denn das genau gemacht?
Man merkt das schon direkt beim Verpressen. Also da steht im Grunde genommen eine große Pumpe, mit der das CO2 in dem Untergrund verpresst wird. Und man muss da einen gewissen Überdruck ansetzen, damit das überhaupt funktioniert. Und wenn man merkt, dass man da immer mehr Druck anwenden muss, damit überhaupt das CO2 da unten reingeht, dann hat man schon einen starken Hinweis darauf, dass der Druck da unten in der Lagerstätte immer mehr ansteigt. Und darüber hinaus kann man auch Drucksensoren unten in die Lagerstätte einbringen, um das direkt zu messen.
Werden die ganz naiv gefragt mit über das Rohr eingebracht oder sind die wirklich in 2 Kilometer Tiefe dann?
Ja, man kann das etwa über eine Monitoringbohrung machen, dass man eine Bohrung niederbringt oder auch direkt an der Injektionsbohrung eben dort unten in diesen mehreren Kilometern Tiefe Drucksensoren einbaut.
Du hattest von Erdbeben gesprochen. Man kennt Erdbeben aufgrund verheerender Schäden an Land oder dadurch, dass wenn sie im Meer entstehen, dass sie Tsunamis auslösen. Von was für Erdbeben sprechen wir hier und auch in der natürlichen Seismizität, also Erdbebenaktivität mal ganz, ganz einfach übersetzt. Wie ist da der Stand? Was passiert da unter der Nordsee?
Ja, also bei uns in der deutschen Nordsee ist es so, dass wir nur ganz geringe Erdbebenaktivitäten haben. Die Magnituden, also die Stärken dieser Erdbeben liegen so im Bereich von 1 bis 2. Das bedeutet, die sind so schwach, dass wir sie gar nicht spüren. An Land haben wir ähnliche Erdbebenstärken, die sind also auch an Land so gering, dass wir es gar nicht merken. Aber man kann die messen, man kann das sehr genau registrieren und deswegen ist es wichtig, diese Möglichkeit zu nutzen. Man erkennt dann, wenn neue Erdbeben in dieser Stärke ausgelöst werden, auch wie sich das CO2 da unten ausbreitet. Und wenn dann plötzlich Erdbeben auftreten würden, die viel stärker sind als der natürliche Hintergrund, also etwa Magnitude 3, dann muss man eventuell aufhören zu verpressen. Und wenn wirklich starke Erdbeben auftreten, die wir dann auch spüren können an Land, dann muss das Projekt erstmal abgebrochen werden.
Wie misst man Erdbeben in der Tiefe bei der Einspeisung von CO2?
Ja, dazu stellt man unten am Meeresboden Seismometer ab, viele von denen. Und mit diesen Seismometern kann man dann kleinste Bewegungen im Untergrund vermessen. Und auch lokalisieren, wo diese Bewegungen auftreten. Dazu werden wir noch eine Extra-Folge machen, weil das nicht so einfach zu verstehen ist, wie das funktioniert mit dieser passiven Seismik. Da gibt es also noch eine Extra-Folge mit unseren Geostore-Partnern Kum und True Ocean.
Der dritte Aspekt des Monitorings war die CO2-Ausbreitung und diese sichtbar zu machen. Und darüber hatten wir ja auch schon in der Leckage-Folge gesprochen. Und es ist halt ja wichtig zu sehen, wie sich das CO2 ausbreitet, um eben vorhersehen zu können oder zu sehen, ob es sich auf irgendwelche Wegsamkeiten zubewegt. Wie macht man das genau?
Ja, also man simuliert ja vorher schon, man sagt also vorher schon voraus, wie sich das CO2 da unten ausbreiten soll. Das macht man mithilfe dieser Modelle. Und dann will man natürlich wissen, ob das CO2 auch tatsächlich sich so ausbreitet, wie man es vorhergesagt hat. Das heißt, man muss es irgendwie im Untergrund finden und abbilden. Und das geht gut mit seismischen Verfahren. Das hat man schon gezeigt bei Sleipner, dass es funktioniert. Also Sleipner ist dieses große CO2-Speicherprojekt von Norwegen. Die haben das also erfolgreich demonstriert, dass man CO2 tatsächlich mit der Seismik im Untergrund verfolgen und abbilden kann. Ist also eine Möglichkeit, dass man sagt, wir machen jetzt alle paar Jahre so einen 3D-seismischen Survey in irgendwie Abstand von vielleicht 3 oder 5 Jahren, um das genau zu verfolgen, ob das CO2 sich so verhält wie vorhergesagt. Das ist wahrscheinlich ein guter Ansatz. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass durch diese seismischen Surveys sehr viel Lärm gemacht wird und dass dadurch Schweinswale gefährdet werden. Das heißt, es gibt dann Konflikt zwischen gutem Monitoring und Naturschutz. Den muss man auch berücksichtigen. Deswegen versuchen wir, aber auch andere, eben diese passiv-seismischen Verfahren so weiterzuentwickeln, dass man die auch gut nutzen kann, um das CO2 im Untergrund zu verfolgen, ohne dass man ständig Lärm machen muss mit 3D-seismischen Surveys. Der Vorteil von so einem passiven seismischen Ansatz wäre auch, dass der kontinuierlich immer laufen würde. Man also kontinuierlich am Meeresboden verfolgen kann, auch wie das CO2 sich da unten ausbreitet. Dafür braucht man aber noch Entwicklungsarbeit, um das möglichst gut und genau machen zu können mit dieser passiven Seismik.
Als vierten Punkt in einem Monitoring-Konzept hattest du die Überwachung des Meeresbodens genannt, um zu sehen, ob CO2 am Meeresboden austritt. Welche Technik steht dafür zur Verfügung?
Dafür gibt es sehr viel schon sehr gut etablierte Technik. Also man kann es im Grunde genommen mit jedem Echolot machen. Diese Echolote werden heute schon eingesetzt, um in der Fischerei, um Fischschwärme zu finden. Es gibt sogenannte Fächerecholote, mit denen man große Flächen am Meeresboden gleichzeitig vermessen kann. Das ist also etablierte Technik. Da würde man dann alle paar Jahre mit dem Schiff rausfahren, mit so einem Fächerecholot-Vermessung machen über das Speichergebiet und schauen, ob da Gas unten am Meeresboden austritt. Man kann auch das passiv machen. Passiv-Hydroakustik gibt es auch. Und es gibt auch die Möglichkeit, das nicht mit Schiffen, sondern mit solchen autonomen Unterwasserfahrzeugen zu machen. Das ist auch etwas, an dem zurzeit gearbeitet wird. Das heißt also, die Techniken sind eigentlich alle schon da, aber man kann sie immer noch weiter verfeinern. Und das ist auch eine der Dinge, die wir im GeoStore-Projekt machen.
Wir haben dann jetzt also den grundsätzlichen Plan, wie man während der Verpressung von CO2, während der Einspeisung Monitoring betreibt. Und was passiert, wenn etwas schief geht?
Ja, also wenn der Druck, das ist ja wahrscheinlich der kritischste Punkt, stärker ansteigt als erwartet und sich langsam dem vorher definierten Grenzwert nähert, dann muss man erstmal aufhören zu verpressen. Man kann dann schauen, ob es mit einer geringen Rate von Verpressung geht. Man kann auch überlegen, ob man vielleicht Formationswasser fördert, um da unten den Druck abzusenken. Oder man kann versuchen, auf eine andere Formation auszuweichen.
Ist das schon mal passiert?
Ja, also es gibt ein großes Speicherprojekt von Norwegen, und zwar in der Barentssee. Das ist das sogenannte Snøhvit-Projekt oder auf Deutsch Schneewittchen. Da ist genau das passiert. Da ist also der Druck nachher so stark angestiegen, dass die Verpressung des Speichern eingestellt werden musste. Glücklicherweise haben die dann an derselben Position eine weitere Formation gefunden, eine etwas flachere Formation, in der sie das CO2 dann erfolgreich verpresst haben, bei dem es dann also nicht zu diesem kritischen Druckanstieg gekommen ist. Das heißt also, es ist immer gut für so einen Betreiber, der sowas machen möchte, einen Plan B in der Tasche zu haben, der definiert, was man denn macht, wenn der Druck stärker ansteigt als geplant.
Und was ist, wenn beim Austritt von CO2 am Meeresboden, wenn das detektiert wird, was macht man dann?
Man muss wenigstens die Leckageraten quantifizieren. Man muss wenigstens messen, wie viel kommt da jetzt wirklich raus pro Zeit. Das muss man definitiv festlegen. Und da muss man auch vorher festlegen, welche Folgen das eigentlich hat, welche finanziellen Folgen. Was kostet das den Betreiber, wenn da eine Tonne CO2 pro Jahr entweicht? Was muss er dafür bezahlen? Und dann kann man eben auch versuchen, technische Maßnahmen zu definieren, um diese Leckagen zu stoppen. Das ist auch etwas, was wir im GeoStore-Projekt machen. Wir arbeiten da auch an einem Konzept, wie man diese Leckagen von CO2 in diesem geringen Bereich, wie wir es aus dem Erdgas kennen, mit diesen vielleicht 10 Tonnen pro Jahr, wie man die stoppen kann. Da arbeiten wir an so einem Konzept mit reaktiven Barrieren, um das CO2 dann umzuwandeln in klimaneutrales Hydrogencarbonat.
Also das CO2 trifft dann auf so eine reaktive Barriere, reagiert mit dieser Barriere und wandelt das dann in, kannst du das nochmal sagen?
In Hydrogencarbonat um. Schwieriges Wort, ist sehr chemisch, aber das ist dann die Form von dem gelösten Kohlenstoff, die dann nicht mehr klimaaktiv ist und unschädlich. Wenn es zu einem Blowout käme im Worst Case, das ist sozusagen das Worst Case Szenario, dann muss das Projekt komplett abgebrochen werden.
Wenn diese ganzen Pläne vorliegen, wie geht es dann weiter?
Dann, nachdem das alles gemacht worden ist, dann kann der Betreiber zunächst einmal eine Speicherlizenz bei der zuständigen Behörde beantragen. Und dann muss die Behörde das bearbeiten und diese Lizenz entweder eben erteilen oder nicht, wenn die Behörde damit nicht einverstanden ist.
Und wenn diese Lizenz dann erteilt worden ist, kann es dann einfach losgehen?
Nein, dann geht es immer noch weiter. Man hat dann also die Lizenz und dann muss man aber eben auch natürlich die ganzen Anlagen bauen an der Industrieanlage, um überhaupt das CO2 abzuscheiden und abzutrennen. Dann muss man Infrastruktur bauen für den CO2-Transport. Und dann, erst nachdem das alles gebaut, bewilligt und umgesetzt ist, erst dann kann es eigentlich mit dem CO2-Verpressen im großen industriellen Maßstab wirklich losgehen.
Ich habe noch mal ein paar Fragen zu einem Thema ein bisschen weiter vor. Denn wir sprechen darüber, wie ein Monitoring-Konzept aufgebaut werden muss, was das beinhalten muss. Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Wie wird das organisiert? Ist das staatlich organisiert? Und was ist, wenn so eine Lizenz ausläuft? Wie ist da der aktuelle Stand? Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, es ist so, dass im Augenblick nicht ganz klar ist, wo man eigentlich die Lizenz beantragen muss für die Offshore-Speicherung in Deutschland. Es könnte vielleicht das Landesamt in Hannover sein oder auch die Bundesanstalt in Hannover, die BGR, das ist rechtlich unklar. Die sind also dafür verantwortlich, dann diese Lizenz zu erteilen. Und dann muss man bei dem Monitoring und bei der ganzen Lizenzerteilung auch definieren, wie lange eigentlich der Betreiber verantwortlich bleibt für mögliche Schäden. Nach dem jetzigen Gesetz ist es so, dass die Betreiber noch 40 Jahre, nachdem die Speicherin schon beendet ist, immer noch verantwortlich sind und entsprechend auch Monitoring machen müssen. Und es gibt auch den Ansatz zu sagen, dass die Betreiber, nachdem sie dann mit dem Speichern aufgehört haben, einen Kapitalstock zur Verfügung stellen müssen, mit dem dann möglich auftretende Schäden beglichen werden können.
Wie ist der aktuelle Stand in Deutschland von der Forschung und Planung und wie lange wird es eventuell noch dauern, bis eine mögliche Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden in Deutschland möglich wäre?
Also wenn es gelingen würde, noch in diesem Jahr, also im 2023, das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz so zu aktualisieren, dass die Speicherung überhaupt möglich ist in Deutschland ist, wenn das also gelingen würde, dann könnte man mit der industriellen CO2-Speicherung eigentlich frühestens im Jahr 2030 beginnen, weil eben die ganzen Vorarbeiten dafür notwendig sind, also die ganze Erkundung, die Lizenzerteilung, Bau der Anlagen für Abscheidung und Transport eben so lange brauchen, bis man das überhaupt alles umgesetzt hat. Das heißt, also vor 2030 werden wir das in Deutschland nicht hinbekommen, aber wenn wir schnell sind, vielleicht irgendwo Anfang, Mitte der 30er Jahre.
Welchen Beitrag leistet die Wissenschaft zum Monitoring von CCS-Speicherung?
Zum einen ist es so, dass wir uns mit daran beteiligen, überhaupt das Monitoring-Konzept zu definieren. Da gibt es gesetzlich sogenannte technische Richtlinien und wir versuchen im Geostore-Projekt einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese technischen Richtlinien entsprechend aktualisiert werden auf den Stand der Technik und Wissenschaft und besonders auch angepasst werden für die Offshore-Speicherung. Das heißt also, Wissenschaft konzipiert mit, versucht mit zu konzipieren, wie überhaupt Monitoring gemacht werden muss. Und darüber hinaus entwickeln wir eben auch Verfahren in der Forschung, um dieses Monitoring etwa durch diese passive Seismik im Geostore-Projekt dann weiter zu optimieren.
Es wird also von Geostore eine technische Entwicklung gemacht und auch eine konzeptionelle Entwicklung.
Ja, richtig.
Wenn die Einspeisung erfolgt, also während des Betriebs einer Anlage, wer ist dann für das Monitoring verantwortlich? Wie sind dort die einzelnen Kommunikationswege?
Ja, dieses Monitoring wird dann nicht mehr von der Wissenschaft gemacht, sondern von dem Betreiber. Der muss also dann Firmen beauftragen, die diese Monitoring-Techniken umsetzen und das Monitoring eben machen. Und dann werden sie regelmäßig berichten müssen gegenüber der Aufsichtsbehörde, wahrscheinlich der BGR oder dem zuständigen Landesamt, wie denn nun ihre Daten aussehen, ob sich das System so verhält wie vorhergesehen ob es zu Abweichungen kommt, ob plötzlich Risiken auftreten.
Das heißt, es wird eine staatliche Kontrolle durch diese Berichte über die Anlagen geben.
Genau. Das heißt, also da gibt es dann ein Wechselspiel zwischen dem Betreiber, der das Monitoring macht, der dann berichtet an die Aufsichtsbehörde und der Aufsichtsbehörde, die dann eben diese Berichte kritisch liest, nachfragt und eben auch notfalls einschreitet, wenn eben plötzlich es zu größeren Erdbeben kommt, der Druck zu stark ansteigt oder Ähnliches passiert.
Dann wäre es ja eigentlich auch wichtig, dass zwischen der Aufnahme von Monitoring-Daten, dem Bericht und der Reaktion der entsprechenden Behörde möglichst geringe Zeitskalen liegen, oder?
Ja, genau. Es wäre sinnvoll, wenn man so ein kontinuierliches Monitoring macht, zum Beispiel mit der passiven Seismik, dass da auch kontinuierlich die Daten zugänglich gemacht werden und nicht nur in jährlichen Berichten. Das wäre also wichtig, dass man da möglichst schnell die zuständigen Behörden informiert.
Senden die bei dem passiven Monitoring, senden die Geräte direkt oder muss man die wieder einsammeln vom Meeresboden?
Die sollen dann direkt senden. Also es gibt ein paar Methoden, mit denen man kontinuierlich messen kann und das verfolgen kann, auch etwa beim Druck. Der Druckanstieg wird auch kontinuierlich gemessen. Und diese kontinuierlichen Daten müssten eben möglichst auch kontinuierlich an die Aufsichtsbehörde gehen, damit eben schnell reagiert werden kann.
Die Umsetzung von CCS ist also ein langer Weg und es sind mehrere Aspekte, die betrachtet werden müssen. Hauptpunkte sind die Auswahl eines geeigneten Speicherstandorts, die Abwägung dazu in der Meeresraumplanung, die Beantragung einer Lizenz und die Erstellung eines Monitoringplans. Dieser legt dann fest, was zu jedem Zeitpunkt, also vor, während und nach der Einspeisung, bestmöglich sichergestellt werden muss, was im Speicher passiert, wie das festgestellt werden kann und was zu tun ist, wenn etwas schief geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.